Mein Köpfchen schaut aus dem Kragen seines Mantels. Mr. Warhol drückt mich mit dem Unterarm an sich, damit ich nicht durch den Mantel zu Boden rutsche. Er fürchtet, dann wäre ich davon. Vor dem Eingang zum Speisesaal steht ein Pult, dahinter ein Mann im Frack. Vor ihm liegt aufgeschlagen das Buch mit den Reservierungen. Er flüstert mit Mr. Warhol. Es geht um mich. Mr. Warhol nennt seinen Namen. Da tritt der Mann einen Schritt zurück und verneigt sich. Er gibt Zeichen, ein Kellner kommt gelaufen, nimmt Mr. Warhol den Mantel ab und führt uns zu dem Tisch, an dem eine Dame wartet. Nun trägt mich Mr. Warhol offen an seiner Brust. Ich schaue über seine Schulter und mache dem Mann am Pult ein spöttisches Gesicht, das er freilich nicht als ein solches deuten kann. Die Gäste drehen sich nach uns um. Rose Kligman ist der Name der Frau, die ihn zu diesem Dinner eingeladen hat. Einem Termin, von dem Mr. Warhol denkt, es sei ein sehr wichtiger, bei dem es um sehr viel gehe, bei dem er einen klaren Kopf haben müsse, bei dem ein Gedanke an das Schicksal seiner Katzen stören würde, wie er vor Mr. Paul Morrissey angedeutet hat. Mrs. Kligman hat schwarzes, halblanges Haar, gelockt und fest wie ein gegossener Block, und Fingernägel in verschiedenen Farben, lang, gekrümmt, hässlich. Später erfahre ich, sie ist Künstlerin. Als junge Frau sei sie mit einem Maler liiert gewesen, bei einem Autounfall sei er ums Leben gekommen, sie sei in dem Wagen gesessen, aber nur leicht verletzt worden. Mrs. Kligman blickt Mr. Warhol an, als könnte er ihr nichts vormachen. Ich kenne diesen Blick. Und ich mag Leute nicht, die diesen Blick können. Caroline Philippine de la Motte Fouquet konnte diesen Blick, und alle fürchteten sich davor. Auch mein lieber Hoffmann. Mischa war die Einzige, der es gelang, durch diesen Blick hindurchzuschauen. Man muss solche Blicke können. Sie nur zu wollen, genügt nicht. Der Blick ist einstudiert, vor dem Spiegel. Er ist ein Instrument zur Ausübung von Macht. Mich schaut Mrs. Kligman nicht an, obwohl ich hier das außergewöhnliche Stück bin. Der Mann am Pult hatte gesagt, eine Katze in einem Restaurant dieser Preisklasse sei außergewöhnlich, und er meinte damit nicht erwünscht. Ob Mr. Warhol eine Leine für mich habe, was wohl bedeutete, wäre ich ein Hund, würde das Gespräch in dieser Form nicht stattfinden. Da hatte Mr. Warhol geantwortet, ich sei ja auch eine außergewöhnliche Katze, ich sei, er hatte auf das Namensschild gedeutet, das an das Revers des Mannes genadelt war, hören Sie genau zu, Mr. James Yap, die außergewöhnlichste Katze der Welt. Ein Kellner kommt an unseren Tisch, verneigt sich vor Mr. Warhol und nimmt, ohne Mrs. Kligman anzusehen, die Bestellung entgegen. Ich schließe daraus, Mrs. Kligman sitzt schon länger hier. Sie hat bereits konsumiert und war zu dem Kellner nicht freundlich gewesen, weswegen er sie nun nicht ansieht. Er ist nervös. Mr. Warhol wünscht sich das vegetarische Menü 2. Mrs. Kligman, die Shrimps in Habanero-Soße, dazu Fisolen, keine Kartoffeln. Er nur Wasser, sie einen Martini. Der Kellner fragt, ob er mir ein Schälchen Milch hinstellen dürfe. Darf ich? Dass er nicht soll ich fragt, rechne ich ihm an, als ein Plus. Mrs. Kligman raucht während des Essens. Zwischen Zeigefinger und Daumen, Messer und Gabel, zwischen Ringfinger und kleinem Finger eine Lucky Strike. Sie misstraut der Garderobiere. Sie hat ihren Mantel über einen freien Sessel gelegt, eine mit Dachsklauen befestigte Pelzstola. Sie sagt nun tatsächlich, »Du kannst mir nichts vormachen, Andy.« Mr. Warhol sagt, »Weißt du, warum ich mich nicht gern mit dir treffe, Ruth?« »Warum, Andy?« »Weil du mir das Gefühl gibst, ich könne dir nichts vormachen. Kannst du bitte den Rauch in die andere Richtung blasen?« Haha, mit mir zusammenleben ist wie mit einem Aschenbecher zusammenleben. Ich rauche, also bin ich.